und Seminar geben. Ich werde zunächst einmal Grundsätzliches zum Thema Transformation sagen, aus der Tradition, aus der ich komme, der Bhakti-Tradition, der Liebe zu Gott. Dann möchte ich mit euch in eine Art transformative Erfahrung hineingehen, indem wir einen Workshop unternehmen. Nicht so intensiv wie die Schwitzhütte, wo einige von uns, also ich sehe den Philipp nicht, der kam ganz schön an seine Grenzen. Ne? Der, oh ja, der sitzt. Da möchte ich mit euch dann gerne hineingehen in eine sehr schöne transformative Erfahrung. Und im Anschluss dann, das heißt heute Abend, möchte ich euch zunächst einmal auf eine Meditationsreise einladen. Ich habe was ganz Tolles vorbereitet aus dem Bhagavatam und am Ende dann vielleicht als visueller Höhepunkt meiner Präsentation heute möchte ich euch eine Kultur vorstellen, die in einem Tal des Hochhimalayas versteckt ist, eine total spirituelle Gesellschaft, könnte man sagen, die Manipuri Vaishnavas, die ein gutes Beispiel geben für eine, sagen wir mal, transformative Kultur. Ich habe dieses Land bereisen dürfen für 5 Tage mit einem Special Permit, einer Spezialerlaubnis, und habe Dias gemacht, die ich heute zum ersten Mal gesehen habe. Und mit Medinis Hilfe haben wir daraus eine Dia-Serie zusammengestellt, die, glaube ich, sehr schön ist. Der Soundtrack wird noch gerade bearbeitet, ist also alles ganz frisch von dieser. Es war eine Forschungsreise sozusagen. Ja, ich bin sehr froh, heute hier zu sein. Ich freue mich auch einer Frische, die für einen Zurückgekommenen aus Indien ganz ungewöhnlich ist. Es hängt vielleicht damit, dass ich transformiert werde in diesem Seminar. Und freue mich jetzt sehr darauf, euch das Thema zu präsentieren. Ich würde ganz gerne zunächst einmal, bevor ich anfange, ein bisschen was singen und dann euch bitten, nachdem ich gesungen habe, eure eigenen Gedanken zur Transformation mitzuteilen. Mir ist sehr aufgefallen, dass in der kurzen Zeit, die ich an dem Seminar von Markus dran teilnahm, dass ja, viele dieses Thema Transformation mit großer Offenheit unter euch besprochen wurde. Also wie Inges Horoskop da analysiert wurde, das war ja eigentlich recht privat, nicht? Aber du fühlst dich sicher und aufgehoben in dem Kreis, weil du, glaube ich, spürtest, dass die Menschen, die hier sind, ein ernsthaftes Anliegen mit sich bringen, wo man irgendwie doch verbunden ist. Ähnlich wie vielleicht eine Reisegesellschaft miteinander verbunden ist. Und so will ich auch gerne euch einladen, mit mir auf eine Reise zu gehen. Es wird bestimmt sehr persönlich werden, an bestimmten Teilen, aber hoffentlich doch euch eine transformative Erfahrung bescheren. So, dann würde ich sagen, fangen wir, wie es in der Tradition üblich ist, an mit einer schönen kleinen Meditationsmusik. Ich singe ein Lied, Jayadada Madhava. Medini, willst du vielleicht kommen und Medanga spielen?
Punya vihara Radha Madhava Sunya Vihari. Gopirana Vallava Girivaradhari Gopirana Vallava Yasoda Nandana Vrajajana Randana Kamuna Tira Kamuna Tira Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama,
Ich möchte euch zunächst einmal eine Frage stellen, mit der wir gewissermaßen sehen wollen, wo unsere eigenen Gedanken zum Thema Transformation sind. Was glaubt ihr, ist nötig, damit eine Transformation im Leben erfolgen kann? Wo wird die Transformation stattfinden? Auf was muss man achten bei der eigenen Transformation? Was habt ihr euch zu diesen Themen für Gedanken gemacht? Vielleicht in einem Satz oder zwei Sätzen. Ist Transformation etwas Einfaches? Du schüttelst den Kopf. Es ist nicht einfach. Warum ist es nicht einfach?
Weil es bedeutet, dass man gewohnte Dinge und Konzepte und viele Dinge aufgeben muss, in die man so eingefahren ist. Man muss praktisch also einen ganzen Wechsel durchführen.
Ja.
Damit ist noch die Frage, was denn die Transformation eigentlich ist.
Ja.
Also was ist, wir wissen jetzt ungefähr, was jetzt ist, aber wohin sollen wir uns transformieren?
Wohin sollen wir uns transformieren?
Ich glaube, muss ich in einen schnelleren transformieren. Das steht fest, aber bevor wir uns transformieren können.
Wohin wollen wir uns denn hin transformieren? Ja. Aha. Wir müssen die Erkenntnis haben. Ja, es muss ein Wunsch da sein. Der muss sogar stark wahrscheinlich sein, damit wir unter Umständen Hindernisse, zum Beispiel unsere alten Gewohnheiten, dann auch überwinden können.
Damit ist auch Motivation verbunden.
Also Motivation.
Das Vorangehen, was uns dahin
bringt,
diesen Gedanken
also
überhaupt zu haben.
Ja, ja. Ein Motiv muss dem vorangehen, dass dieser Gedanke in der Stärke auch da ist. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Punkt. Wer wird in den Transformationsprozess einsteigen, der nicht tatsächlich sich verändern wollte?
Also ich denke mal, wenn ein Wunsch da ist, dann kann ich auch durch jemanden von außen bekommen, also angeregt werden, den
ja,
ich haben.
Ja.
Der vielleicht darauf erzählt oder sich mit mir darüber austauscht, aber die eigene Motivation muss aus mir herauskommen.
Ja.
Sehr individuell.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Es gab einmal eine sehr wohlhabende Ärztin in Indien, die ihren Sohn zu einem Guru schickte. Nach einem Monat kam sie zu dem Guru hin und sah, wie ihr Sohn gerade damit beschäftigt war, die Toiletten des Ashrams zu putzen. Da ging sie zum Guru hin und sagte, ich kann 10 türkische Sklaven organisieren, die hier Toiletten putzen. Warum soll mein Sohn, der ja aus noblem Hause stammt, Toiletten putzen? Daraufhin, der Sohn wollte also die Toiletten putzen, das fand man heraus, aber die Mutter war nicht zufrieden. Warum soll mein Sohn? Das sind die Bangi-Aktivität. Bangi-Toilettenputzer sind also das, was sich auf der sozialen Leiter ganz unten befindet. Warum sollte er da sein? Und darauf, sie ging wirklich mit dieser Frage zum Guru hin. Und der Guru sagte sie, liebe Frau, sagte er, Sie sind Ärztin. Wenn ein Patient zu Ihnen kommt, geben Sie dann die Medizin, die ihn heilt, zu seinem Hausdiener oder zu dem Patienten? Ja, natürlich gebe ich es zu dem Kranken und nicht zum Diener des Kranken, sagte die Ärztin. Was soll denn die Frage? Ja, so ist es auch bei ihrem Sohn. Der ist erkrankt am Ego. Diese Identifizierung, diese falsche Identifizierung mit etwas, was nicht wahr ist, nicht seine Diener brauchen die Medizin. Er muss die Medizin und deswegen muss er Toiletten putzen. So, das ist eine transformative Erfahrung, die der da machte. Eine therapeutische Erfahrung. So saß wohl der Guru und auch der Sohn. Dann, die müssen wir selber machen und dazu müssen wir motiviert sein, in diese Erfahrung hineinzugehen. Ich glaube, das haben wir heute auch gesehen, als unser Philipp glorreich die Schwitzhütte überstand. Er wollte den dritten Durchgang auch noch miterleben.
Eigentlich wollte ich.
Eigentlich nicht. Gut, also haben wir dir eine Motivation eingeredet. Ja. Gut, was habt ihr noch für Gedanken zur Transformation?
Eigentlich gar kein willkürlicher Prozess ist. Also ich kann den Anreiz geben oder ich kann auch entschlossen sein, dass ich mich transformieren will. Aber
ja.
Transformation, die geschieht auf einer unbewussten Ebene. Also die kann ja auch gar nicht stattfinden. Also selbst wenn ich Toiletten putze, muss das
ja
gar nicht heißen, dass ich eine Transformation durchlebe.
Ja,
also,
ja.
Oder die kann auch einfach so passieren.
Es scheint mit anderen Worten, so höre ich das aus dir heraus, dass wir das nicht immer bewusst einleiten können und kontrollieren können vielleicht, unsere eigene Transformation. Dass wir uns vielleicht sogar in die Hände eines anderen begeben oder einer anderen Kraft, die uns transformiert. Ja, was hast du für einen Gedanken?
Eigentlich ist es ganz leicht, man braucht ja nur einen Transformator.
Ja, und dann geht es schon. Ich schließe mich an einen Transformator. Aha. Ja. Wir sind die Pragmatiker. Ja, bitteschön. Wie ist dein werter Name?
Ich bin Anna.
Anna.
Die Transformation beinhaltet ja immer eine ganzheitliche Entfaltung aller Möglichkeiten.
Aha.
Das heißt, aus ihrer Geschichte entnehme ich, ein reicher Sohn muss die Tätigkeiten eines Armen machen.
Aha.
Das ist Ganzheit. Wenn ich sowohl reich als auch arm sein kann,
ja,
die Identität an beiden zu knüpfen, dann habe ich den Grund oder das Wesen der Transformation erreicht.
Ja.
Ich muss immer beide Gegensätze mit Gleichmut leben können.
Ja. Ich muss immer beide ich muss alle Gegensätze mit Gleichmut leben können. Es muss also eine ganzheitliche und nicht etwa exklusive, also etwas anderes ausschließende Transformation sein. Ja, schön. Ich glaube, Nalini, du hast noch ein
für mich jetzt
Gedanken. Hilfsmöglichkeiten. Du sprichst von Hilfsmöglichkeiten und von einem Ziel der Transformation. Toll. Dankeschön. Da möchte ich dann auch gleich ansetzen mit meinen zunächst einmal theoretischen Ausführungen. Die werden aber nicht langweilig sein, keine Sorge. Und dann werden wir in einen Prozess hineingehen. Ich möchte aber ein paar Punkte gerne vorher festlegen. Im Srimad Bhagavatam, einem alten spirituellen Werk, wird über Transformation gesprochen. Jetzt muss ich aber noch fragen, ob ich meine jüngsten Zuhörer intellektuell erreiche. Unter Umständen nicht. Das müsste man sehen. Ihr habt euch natürlich auf die Vorlesung gefreut. Wollt ihr unter Umständen, wenn die Kinder ein bisschen unruhig sind, so Sharing machen, dass einer für eine Stunde auf die Kinder aufpasst und der andere für die zweite, so ein bisschen könnt ihr sehen, weil das ist unter Umständen am kinderfreundlichsten dann so. Srimad Bhagavatam sagt sehr eindeutig, dass das Endziel eines echt gelebten spirituellen Lebens die Transformation ist, die an einem ganz bestimmten Platz auch in unserem Dasein stattfinden muss, nämlich im Herzen. Sie sprechen von einer, das Bhagavatam spricht von einer den ganzen Menschen erfassenden spirituellen Erfahrung, die Haribol einen Menschen auf die Stufe bringt, der Bhava, der Liebe, einer Liebe, die so stark ist, dass seine Physik, das heißt sein Körper, von dieser Liebe erfasst und bewegt werden. Wenn die Haare nicht zu Berge stehen, sagt das Bhagavatam hier, wie soll denn das Herz schmelzen? Und wenn das Herz nicht schmelzt, wie können dann die Tränen der Liebe aus den Augen fließen? Wenn man nicht vor spirituellem Glück weint, wie kann man denn jemals in Liebe Gott dienen? Und ohne solch einen Dienst, wie soll denn das Bewusstsein jemals geläutert werden? Also es wird hier von einer die ganze Person erfassende Transformation gesprochen, eine Transformation in Liebe und durch Liebe. Was transformiert wird, und das ist sehr wichtig für uns als spirituell Interessierte zu verstehen, ist das Herz. Mit dem Herz wird in das, oder dem Hridai, wird im, in der Tradition der Vedas nicht etwa die Blutpumpe gemeint, sondern das Gemüt mehr. Das Herz wird in den Yoga-Shastras definiert als der Ort, wo Wünsche entstehen und der Ort, wo die Wünsche vergehen, nicht? Zur Ruhe kommen. Nun, das Herz zu wandeln ist sicherlich ein Endziel, aber wie ich in einem kurzen Gespräch mit Nalini auch angesprochen habe, ist ein Endziel, aber nicht immer etwas, was wir sofort erreichen können. Dazu braucht es einen Prozess, um dorthin zu kommen. Mein spiritueller Meister hat hierzu einmal geschrieben, das Endziel aller Aspekte spiritueller Kultur ist dieser Wandel im Herzen, sodass unsere ewige Beziehung zum Höchsten wieder zum Vorschein tritt. Dieses Herz zu transformieren, ist sicherlich nicht eine Frage, die, sagen wir mal, eine Sache, die äußerlich ist. Das kam auch sehr gut bei euren Gedanken durch. Man kann sehr leicht seine Frisur transformieren oder ein Kleid transformieren. Aber das Herz zu transformieren, kann ganz schön schwer sein. Sanatana Goswami gibt ein Beispiel für die Transformation, aus dem hervorgeht, wie, sagen wir mal, tiefgreifend das sein muss, diese Transformation. Er sagt, genauso wie man durch einen bestimmten alchemistischen Vorgang gewöhnliches Glockenmetall, das ist dieses hier, das ist Glockenmetall, in Gold umwandeln kann, so ist es möglich, indem man eine Einweihung empfängt im spirituellen Leben unter der Anleitung, spirituelles Leben zu praktizieren und somit zu einem Brahmana zu werden, obwohl man von sich aus keine brahmanischen Eigenschaften mit sich bringt. Ein Brahmana, das sind Menschen, die unglaublich spirituell sind. Damit sind nicht Angehörige einer Kaste notwendigerweise gemeint, sondern Menschen, die diese brahmanischen Qualifikationen oder spirituellen Qualifikationen erweckt haben in ihrem Leben. Lasst uns ganz kurz versuchen, das Beispiel zu verstehen. Was wäre wohl nötig, wenn man gewöhnliches Glockenmetall wie dieses hier, was aus einer Vermischung aus Brass und Copper besteht, soweit ich das weiß. Also Brass, wie sagt man Brass nochmal?
Messing.
Messing und Kupfer besteht, dass das zu Gold wird. Was wäre nötig dazu?
Zauber.
Das grenzt an Zauber, ja. Wie bitte? Man müsste eigentlich in die atomare Struktur eingreifen und die dann die Atome irgendwie auseinanderbiegen und in andere Konstellationen hineinbringen und da auch halten und dann wäre es Gold. In unserer mitteleuropäischen Kultur haben dies die Alchemisten versucht. Ich habe mich viel mit Alchemie auseinandergesetzt, vor dem Krishna-Bewusstsein und dann als Mönch aufs Neue, denn ich habe in Indien Leute gefunden, die behauptet haben, tatsächlich gewöhnliches Glockenmetall umzuwandeln in Gold. Ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, dass Gandhis Widerstandsbewegung durch einen Yogi, der fast wie ein Zauberer war, finanziert wurde, der tatsächlich diesen Prozess beherrschte. In der Pause könnt ihr mich fragen, wie dieser Prozess ist. Ich möchte aber nicht, dass das auf Kassette oder Video kommt, weil das bestimmt missbraucht wird von den Amerikanern. Sag ich jetzt mal mit einem kleinen bösen Humor. Ja. Die Alchemisten im Mittelalter haben dies versucht und sie wurden deswegen zu gern gesehenen Gästen in den Königshäusern. Soweit ich durch meine bescheidenen Forschungen herausgefunden habe, ist es kein gelungen, das wirklich, also nachweisbar zu machen, diese Transformation. Vielleicht wisst ihr etwas anderes, aber das ist tatsächlich sehr schwierig, gewöhnliches Metall zu Gold zu wandeln, umzuwandeln durch einen bestimmten alchemischen Vorgang. Die Heiligenschriften Indiens sagen in dem Text, also, dass das anscheinend möglich ist. Ich will euch den Text nochmal rezitieren. Genauso wie es möglich ist, durch die Anwendung eines bestimmten alchemischen Vorganges, gewöhnliches Glockenmetall in Gold umzuwandeln, so ist es möglich, durch die Einweihung einen gewöhnlichen Menschen zu einem Brahmana zu machen. Was sehr leicht möglich ist, ist das dem Glockenmetall den äußeren Anschein zu geben, es sei Gold. Man müsste nur ein bisschen Goldfarbe nehmen und das darüber malen. Aber solch Glockenmetall würde nicht einen einzigen mittelharten deutschen Winter überstehen. Es würde abblättern. Genauso ist es sehr, sehr einfach, durch äußere Anwendungen eine kleine Art Wohlbefinden im Leben zu erreichen. Ich kann mir vielleicht ein esoterisches Öl auftragen oder ich könnte mir eine andere Frisur zulegen und mich bewusst indisch geben, vielleicht sogar noch so ein Gewand anziehen und statt Hallo Haribol sagen oder Om Hari. Nicht? Aber die Transformation muss etwas sein, was nicht im Außen stattfindet, sondern im Herzen. Genauso wie die Transformation von Glockenmetall nicht durch einen äußeren Anstrich stattfindet, sondern durch eine Umstrukturierung in der Tiefe, die Atome, die eben, also so genau bin ich nicht informiert auf physikalischem Bereich, aber die Atome, die bilden ja all das, was wir hier so als feste Substanz und feste Materie wahrnehmen, die müssten eben erstmal umgebaut und dann auch dort gehalten werden. Und man würde es dabei aufnehmen mit einer physikalischen Kraft, die, glaube ich, als in Englisch als the strong force bezeichnet wird. Gibt es bestimmt einen deutschen Fachausdruck? Die starke Wechselwirkung. Man müsste es mit dieser Kraft aufnehmen. Sie ist stark, wie das Wort schon sagt. Liebe Freunde und liebe Skeptiker in diesem Seminar, ich möchte euch und Sie wirklich gerne darauf hinweisen, dass um diese Transformation dann auch anzugehen, eine wirklich starke Motivation wichtig ist. Das heißt, ein Erkennen, dass die Erkenntnis, dass der gegenwärtige Lebenszustand, in dem man ist, noch nicht meinen ganzen Möglichkeiten entspricht. Und der starke Wunsch, aus den Möglichkeiten, die wir jetzt verfügbar haben, das heißt unsere Zeit, unsere Intelligenz und unsere Energie, etwas zu machen, was eben auch uns ganz tief im Herzen erreicht und wie Anna uns sagte, eben auch ganzheitlich uns erfasst und nicht nur ein Aspekt der Dualität, in der wir leben oder ein Aspekt unseres Lebens. Viele Yogis sind angetreten, um den Weg der Transformation zu gehen und auch, wie die Vedas uns sagen, sind doch immer wieder Beispiele dort von Yogis, die gescheitert sind, weil der Vorgang doch sehr anspruchsvoll ist. Ich möchte euch eines dieser Geschichten gerne erzählen, aber schon jetzt die sehr ernsthaft gucken, sagen, das Seminar wird eine positive Wendung nehmen. Wir werden lernen, wie es möglich ist, aber möglich wird die Transformation. Aber wir werden jetzt uns erstmal damit beschäftigen, dass es ist schon ein anspruchsvoller Vorgang. Ein Beispiel, das im Bhagavatam auftaucht, ist der große Yogi Sobari Muni. Sobari Muni war durch die Beherrschung des ein- und ausströmenden Atems dazu gekommen, letztendlich ohne Atem auszukommen. Heute in der Schwitzhütte hat uns jemand vertraulich mitgeteilt, er isst weniger. Ihm geht es darum, direkt die Energie aus dem Prana zu beziehen. Sobari Muni kannte diese Technik, wie man sich wirklich nur von dem Prana ernährt und konnte schließlich sogar das Atmen einstellen. Einem Yogi geht es immer darum, einen störungsfreien Ort zu finden. Er fand diesen Ort am Boden eines heiligen Flusses der Yamuna. Ja, der setzte sich also auf dem, irgendwie, auf was ich beschwerte, also beschwerte im Sinne, dass er einen Stein auf den Schoß nahm, weiß ich jetzt nicht, oder Bleigewichte. Jedenfalls saß er auf dem Boden der Yamuna und meditierte. Nun eins, so geht die Geschichte, sah, während er seine Meditation ausübte, wie ein Fischpaar direkt vor seinen Augen eine romantische Beziehung pflegten. Als er das sagte, wurden in seinem Herzen, das noch nicht transformiert war, also das Herz ist der Ort, wo die Wünsche entstehen und auch wo die Wünsche vergehen. Er sah, also in seinem Herzen merkte er plötzlich eine Anziehung zum anderen Geschlecht, die ihn selbst überraschte. Und als er diese Anziehung in sich wahrnahm, wurden seine Gedanken, man sagt dazu in der Yoga-Philosophie, die Britis, die Gedankenströme agitiert. Und somit war er nicht mehr in der Lage, seine Yoga-Praxis aufrechtzuerhalten. Im Yoga ist es wichtig, und wir werden in unserem Workshop, den wir gleich machen, darauf sehr viel Wert legen, einmal zu versuchen, das ständige Kommen und Gehen der Gedankenströme, sie werden auch mit Wellen verglichen, in den Neutralzustand zu führen, also zur Ruhe zu bringen. Er konnte seine Yoga-Praxis nicht aufrechterhalten, seine Atmung und all das setzte wieder an und er musste ganz schnell, weil er eben agitiert von Wünschen war, an die Oberfläche der Yamuna paddeln, kam dann raus und sagte zu sich, Mensch, alter Junge, du musst heiraten. Er ging dann zum König Mandahata. Durch seine Yoga-Praxis war sein physischer Körper eingefallen und es hatten sich Algen gebildet auf seinem Body. Und Mandahata hatte also viele Töchter, die wunderschön aussahen. Und der Yogi ging also zu ihm hin und sagte, ich wollte um die Hand einer deiner Töchter anhalten. Und der König wusste, dass seine Töchter höchstwahrscheinlich nicht an so einem äußerlich überhaupt nicht attraktiven Mann interessiert wären. Aber da er den Yogi nicht vor den Kopf stoßen wollte, sagte er, meinen Töchtern steht es frei, sich den Mann ihres Herzens zu wehren. Also du musst sie selber fragen. Ich kann dazu nichts sagen. Sobari war natürlich nicht dumm und wusste, was der Gang der Welt ist. Er nahm das letzte bisschen an Yogakraft, man sagt dazu Tejas. Das ist etwas, was ihr bei spirituellen Menschen merkt in der Ausstrahlung, eine bestimmte Kraft oder Ausstrahlung, die mit sich bringt. Er benutzte das letzte bisschen seiner Tejas dazu, seinen Körper in einen Optimalzustand zu bringen, also eine äußere Transformation zu machen. Und er sah gestrafft und schön aus, als er in den Palast ging, in den Teil des Palastes ging, wo die Töchter zu finden waren. Sie kamen alle auf ihre Balkons und sahen ihn im Innenhof und riefen gleichzeitig aus, dieser Mann ist geeignet, mein Mann zu werden. So heiratete er nicht etwa nur eine Frau, sondern über 10 Frauen. Ja? Er lebte ein sehr ausschweifendes Leben, wie man sich denken kann, hielt dann aber im hohen Alter eine Versammlung mit seinen Frauen ab, in der die Frage stellte, sind wir zufrieden? Und sie alle sagten, wie sie damals gesagt hatten, wie aus einer Stimme, dieser Mann ist geeignet, mein Mann zu werden. Wir sind nicht zufrieden. Denn das Feuer der Wünsche ist wie ein Feuer. Je mehr man hineingibt, desto stärker wird es. Das Bhagavatam gibt oft das Beispiel, wenn wir ein Feuer haben, können wir das Feuer nicht zur Ruhe bringen, indem wir brennbare Substanzen hineingeben. Das Feuer wird dadurch mehr genährt und stärker und fordernder werden. Das ist ein Grundproblem des materiellen Lebens, dass man versucht, durch Sinnbefriedigung die Wünsche zur Ruhe zu bringen und ein ausgewogenes, ausgeglichenes Leben zu führen. Es wird nie funktionieren. Je mehr man da reingibt, desto mehr will man und desto unruhiger ist man. Jeder Wunsch ist praktisch wie eine, wie nennen sich diese Schlangen in der deutschen Mythologie, die Hydra. Nicht Hydraulik, die Hydra. Wenn man einen Wunsch erfüllt hat, sind schon, heißt es, sind zwei Wünsche stattdessen da. Genauso wie der Siegfried, der der Hydra einen Kopf abschlug, zack, dann waren zwei da. Das ist sehr, sehr, sehr bekannt. So, wie... Das war also eines der vielen Beispiele, sind wir zufrieden? Und sie sagten nein, und dann hatten sie ein Gespräch, wie sie den Weg des spirituellen Lebens antreten könnten. Und es gelang dieser außergewöhnlichen Familie, also dem Subari Muni und seinen Frauen, tatsächlich den spirituellen Weg zu beschreiten, und sie erlangten dann eine Transformation im Herzen. Wie nun, nachdem wir also gehört haben, wie es nicht möglich ist, ist die Transformation des Herzens wohl möglich? Ich möchte hier kurz darum bitten, Philipp, vielleicht, wenn du die Fenster so ein bisschen aufmachst, Gohari, bitte auch, weil ich sehe doch, dass einige von der Schwitzhütte ein bisschen müde sind und vielleicht doch im Verdauungsprozess drin stecken. Was meint ihr, sagen wir mal so, ich will vorher noch einen Punkt machen. Die vedischen Schriften sagen uns, wohin wir uns transformieren müssen, was unser Naturzustand ist. Es gibt ein ganz fantastisches kleines Werk, was wir allerdings noch nicht in der deutschen Sprache vorliegen haben. Es heißt Madhurya Kadambini. Eine Wolkenbank aus Nektar. Und in diesem Werk, ein mittelalterliches Werk, wird gesagt, das Endziel des spirituellen Lebens ist es, zwei Konzepte zu transformieren in andere Konzepte. Ich will die mal... sofort. Das Sanskrit, mir liegt sehr viel. Ich sage sie jetzt mal ruhig in Deutsch. Das Verständnis von ich und das Verständnis von mein. Diese beiden, im weltlichen Leben sind diese beiden Konzepte auf unser physisches Dasein gerichtet. Ich male jetzt mal keinen Körper, um mich nicht zu blamieren. Ich und mein sind auf das materielle Konzept gerichtet. Und wenn man echtes spirituelles Leben führt, dann sieht man sich als Teil Gottes, nicht als physischer Körper, der gesondert ist vom Körper, von Gott. Man sieht sich als Angsa. Angsa ist ein Teil Gottes, was eigenschaftsmäßig die gleichen Eigenschaften hat wie Gott, aber nicht in der Quantität. Und mein Mamatva heißt das in Sanskrit. Mamatva ist, mein Interesse ist das Interesse Gottes. Ich habe mein Interesse aufgegeben und habe nur noch das Interesse Gottes. Ich habe heute mit einem Devoti darüber gesprochen, dass wir unseren Platz erkennen müssen im Plan Krishnas und aus dem Ego motivierte Wünsche aufgeben müssen. Dann haben wir eine Transformation erreicht. Also das Verständnis von ich und mein, das soll, das bildet im materiellen Dasein den verstrickten Knoten des Ahankaras oder des falschen Egos. Ahankara nennt man das in Sanskrit. Und das bindet uns und fesselt uns an dieses, wird oft mit einer Eisenkette dargestellt, an dieses materielle Lebensverständnis. Yes, das muss transformiert werden. Ich bin ein Teil Gottes und meine Wünsche sind, was ihn zufriedenstellt, wo ich mit ihm verbunden bin. Nun, um dorthin zu kommen, zu diesem erleuchteten Ich- und Mein-Verständnis, was meint ihr wohl, könnte dazu nötig sein? Diese Transformation zu erreichen.
Loslassen.
Aber es ist leicht gesagt. Ich will mal gerne jetzt notieren, was ihr an transformativen Ideen habt. Weil ich auf diese Dinge bestimmt eingehen werde. Loslassen. Ja, was haben wir noch? Spirituelle Kraft? Ja, was würdest du sagen? Hilfe von außen. Ja. Eine Erkenntnis ist wichtig. Ja.
Muss ich die innere Stille entwickeln? Ich muss ja, Gehorsam hat ja etwas mit Hören zu tun.
Ja, innere Stimme entwickeln. Toll. Ihr habt schöne Gedanken, also wirklich schöne Gedanken. Innere Stimme entwickeln. Manchmal gebe ich so Seminare zu dem Thema, wo mich dann die Leute einfach nur so angucken, weil sie noch gar nichts dazu überlegt haben. Da muss ich schnell andere Sachen machen, die nicht so fordernd sind. Philipp, du hast noch was? Ja?
Es gibt auch diese Liebe dazu, beziehungsweise die Sehnsucht nach dieser göttlichen Liebe oder dieser bedingungslosen Liebe.
Diese Sehnsucht?
Aber ich meine, und das Prinzip dieser Liebe geht das ja eigentlich überhaupt nicht. Also der Verstand kann das nicht wollen.
Ja.
Das kann doch nicht erzwungen werden vom Verstand.
Vielleicht ist es auch, du sagst, die Kraft der Liebe muss da sein.
Ja, ja? Überhaupt diese Richtung.
Der Liebe. Der Liebe. Oder so. Ja. Ja. Aha. Ja. Wie können wir transformiert werden? Das ist eine gute Frage. Yes. Glaube, ohne Glaube ist auch alles ein bisschen schwierig, ja. Glaube. Mhm. Philipp, du bist ja unglaublich kreativ, ja.
Ich,
ja.
Ich denke, es muss aber eben etwas da sein, was ich loslassen kann, beziehungsweise ich finde, ich muss auch schon gewisse Erfahrungen gemacht haben.
Aha.
Eventuell auch leidvoll, wie auch immer. Und ich wollte nochmal daran anknüpfen, an diesen Punkt mit den Wünschen. Also ich habe auch die Erfahrung bei mir gemacht, dass ich mir etwas gewünscht habe. Ich habe es tatsächlich erleben dürfen. Es war unter Umständen auch leidvoll, aber auch schön zum Teil. Und ich bin sehr dankbar mit Lust und Leid und wie auch immer für diese Erfahrung.
Ja.
Und denke, dass ich, also da habe ich dieses Hüterprinzip nicht erlebt.
Ja.
Dass ich jetzt das Gott, also nochmal unbedingt hier und da erleben möchte, sondern dass ich dankbar für diese Erfahrung bin und dass ich das dann vielleicht leichter loslassen kann.
Aber ich verstehe.
Ich habe es erlebt. Und dann kann ich
durchleben auch vielleicht. Durchleben?
Und erleben.
Durch eine Erfahrung und
erfahren.
Ja, ist ein bisschen in der Erfahrung drin,
ja.
die einem hilft. Gut.
Und dann kann ich das irgendwann loslassen. Aber dafür muss ja
genau.
Etwas gewesen sein.
Ne? Genau. Genau. Du musst.
Sonst ist es ja witzlos, das Ganze.
Ja. Gute Erfahrung vor
Erlebtes.
Erlebtes, tun wir mal beim Erlebtes. Genau, Erlebtes. Aha, ja, interessant. Was ist noch nötig zur Transformation? Nalini?
Die Bereitschaft und die Entschlossenheit.
Die Bereitschaft und Entschlossenheit. Bereitschaft plus Entschlossenheit.
Dem möchte ich noch zufügen, die tiefste innere Überzeugung, die ich eben wirklich ausgekostet habe oder auskosten durfte, dann diese Überzeugung zu haben, jetzt kann ich das wirklich loslassen, jetzt brauche ich das nicht mehr oder jetzt ist genug.
Es ist genug. Ja.
Anerkennung von all diesen Sachen, um dann
loslassen zu können.
Anerkennung.
Aha.
Anerkennung, das Gute und das Schlechte, was man erst anerkennt,
ja.
Loslässt
mhm.
und dann die Liebe erfährt.
Ja, gut.
Annehmen.
Annehmen.
Die Autorität oder die Anleitung heiliger Schriften, dass man weiß, wohin man sich transformieren will und der Weg sein könnte.
Anleitung.
Der Weg muss ja auch noch beschrieben werden.
Heilige Schriften. Mhm, toll. Der Weg. Mhm.
Gerti.
Ja.
Die innere Freude, die man im Herzen hat,
ja.
finde ich, dass man weiß, das Äußere kann einem das nicht bringen.
Innere Freude, vielleicht auch so der höhere Geschmack, ja. nicht? Höhere Geschmack. Ja, ihr Transformativen. In der Bhakti-Tradition wird gesagt, dass es um die Transformation zu machen, zwei Dinge geben muss. Nämlich die eigene Bemühung und dann eine bestimmte Energie, die ich gleich genauer darstellen werde, die Kripa Shakti. Kripa heißt so viel wie eine von außen strömende Barmherzigkeit, die auf einen kommt. Shakti kennt ihr alle, das ist der Begriff der Energie. Letztendlich ist die Transformation des Herzens, die in dem Vergleich ja eine Umstrukturierung der feinsten innersten Atome, also der Wünsche gleichkommt, nur möglich durch eine von außen kommende Kraft. Unsere Bemühung ist lediglich eine, sagen wir mal, eine Bemühung, sodass wir diese Kraft zulassen und aufnehmen in unserem Leben. Diese Kraft, so sagen es die Bhakti-Schriften, liegt zum Beispiel im Herzen von Heiligen, mit denen wir in Gemeinschaft treten. wer das kennt, das heißt, mit spirituellen Menschen Umgang hat, von ihnen lernt und so weiter, wird sehr viel Fortschritte machen können. Diese Kraft, ich werde darauf nicht so sehr drauf eingehen jetzt, liegt aber insbesondere auch im Namen, in den heiligen Namen Gottes. Und da werden wir uns gleich, nachdem wir eine kleine aktive Pause eingelegt haben, auseinandersetzen wollen. Wir brauchen diese Kripa Shakti, die Gottes Barmherzigkeit eigentlich, oder Gottes Kraft, göttliche Kraft, sag ich mal dazu. Göttliche Kraft. Die brauchen wir zur Transformation. Und die ist gegenwärtig in den, so sagen die vedischen Schriften, insbesondere zu einem Zeitpunkt, in dem wir jetzt drinstecken, in den heiligen Namen Gottes. Denn, und hier ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt in unserem kleinen Überlegung. Im heiligen Namen Gottes geschieht ein unglaubliches Wunder. Das Wunder ist, dass hier eine Dualität aufgehoben wird, die wir in dieser Welt kennen. Nämlich, dass der Name immer verschieden vom Benannten ist. Das ist eine ewige Dualität. Wenn ich zum Beispiel, angenommen, ich würde zu euch sagen, das Abendbrot nehmen wir jetzt mal auf ganz besondere Art und Weise zu uns. Wir werden nichts essen in dem Sinne. Wir werden einfach nur die Namen der Zubereitungen chanten. Käsebrot,
Tomate,
Radieschen. Wir würden nicht zufrieden werden und ihr würdet aus Frustration das Seminar frühzeitig verlassen. Denn es ist immer ein unglaublicher Unterschied zwischen dem Namen und dem Benannten in dieser dualen Welt. In der spirituellen Welt jedoch, oder der spirituellen Energie, ist zwischen dem Namen, besteht zwischen dem Namen und Gottes und Gott selber eine Identität. Es ist jedoch nötig, um diese Identität zu erfahren, den Namen richtig zu chanten. Und dazu werden wir dann eben das Seminar oder den Workshop machen, der gleich beginnen soll. Klang in der materiellen Welt ist immer nur eine Repräsentation des Objektes, wie zum Beispiel das Wort Käsebrot oder sagen wir das Wort Wasser, ist nur eine Repräsentation von dem Wasser. Wasser und Wasser sind etwas Grundverschiedenes in dieser Welt. Das liegt daran, dass eben der Klang Wasser oder der Name Wasser niemals die Energie von der Substanz hat. Was ist die Energie von Wasser? Ja, in unserem Leben zum Beispiel, dass es unseren Durst löscht. Wasser ist das Wort Wasser hat nicht die gleiche Energie wie das Wasser selber. Doch der spirituelle Name Gottes hatte die gleiche Energie und Kraft wie Gott selber. Und wir werden ein Experiment gleich machen, wo ihr das alle mit erfahren könnt. Gut, das ist...
Ich dachte immer, die Sanskrit-Bezeichnungen, da ist Form und Schwingung identisch.
Ja. Ja, ist interessant. Zu dem Punkt hat ein Bekannter von uns, der Schlossherr von Schloss Weißenstein, in dem war die Veda-Akademie vorher situiert, eine interessante Versuchsreihe gemacht. Eine Versuchsreihe, die zeigen sollte, wie Klang also Form in sich trägt. Er nahm normale Klänge, zum Beispiel so ein Klang oder so ein Klang. Ich möchte einige von euch aufwecken, wie ihr seht. Er nahm diese Klänge und tat sie an ein, ich glaube, es hieß Phonogramm. Ich kann es euch in vereinfachter Weise da sagen, anschließen. Also das war so ein Rohr, das wurde zum Beispiel reingeblasen und dann befand sich am Ende des Rohrs eine Art Membrane, über die verschiedene Lagen von ganz feinem Aschstaub gestreut war. Durch den Klang wurde das Membran in eine Schwingung versetzt und es ergab dann unterschiedliche Wellentäler. Nicht so, ja klar. Unterschiedliche Klänge haben unterschiedliche Klangfrequenzen, die dann auch in diesem Aschgestreu als unterschiedlich weit auseinanderliegende Wellen auftraten. Dann wurde das Om gechantet. Und zwar von einem richtigen Om-Chanter, der das richtig konnte. Es ergab sich ein völlig atypisches Klangbild in der Asche. Nicht mehr unterschiedlich weit auseinanderliegende Wellenkämme und Wellentäler, sondern eine ganz andere Form. Die Form eines Yantras zum Beispiel. Ach, die haben wir ja hier, diese tollen Yantras. Ihr habt die bestimmt aus der... Hier sieht man es noch ein bisschen besser. So eckige Strukturen. Ne? Also ganz interessant. Im Namen Gottes ist halt auch die Form Gottes drin. Und wenn man das richtig chantet, ich betone immer wieder das Wort richtig, dann ist es möglich, eine, wie soll ich mich ausdrücken, eine tolle Erfahrung dabei zu machen. Gut, damit möchte ich euch jetzt eine kleine kreative Pause gönnen. Kreativ, ich werde euch nämlich eine tolle Übung zeigen, die wir zusammen machen können, die uns bestimmt wach macht, wie die wachsten Leute in unserer Zeit. Und zwar möchte ich euch gerne darin in einer Art Workshop anleiten, wie ihr richtig chanten könnt, das heißt, ein großes Ergebnis erzielen könnt. Es ist so, dass es bei jeder spirituellen Übung sogenannte Hindernisse gibt. Sie heißen Aparadas, Hindernisse, die aus dem eigenen falschen Ego geboren sind. Um die Mantra-Meditation zum Erfolg zu bringen, das heißt, das macht nichts, das ist gleich vorbei, der Zug. Der ist schon vorbei, Philipp. Also also man kann es zu Deutsch gleich offen lassen. Um das Mantra chanten zu einem vollen Ergebnis zu bringen, ist es wichtig, eine einfache Kunst zu beherrschen, nämlich den Geist ganz und gar zu konzentrieren. Das größte Problem, was wir im materiellen Dasein haben, ist, dass unser Geist auf das, was wir machen, nicht wirklich konzentriert ist. Dass es tausend von Gedanken gibt. Wisst ihr, dass ein Mensch in der Minute, ich habe mal gehört, bis zu 10.000 Gedanken denkt? Das müssen unterbewusste Dinge sein, die da so laufen. Ich glaube, keiner von uns ist sich über 10.000 Gedanken bewusst in der Minute. Es ist ganz eine unglaubliche Kraft, die da ständig arbeitet. Die vedischen Schriften sagen uns, dass diese Kraft so stark ist, die Kraft des Geistes, dass uns der Geist am Ende dieses einen Lebens, je nach seiner Disposition, in den nächsten physischen Körper hineinbringt. Wir sind also im Körper von Nalini oder deinem liebenswerten Nachbarn, nicht aufgrund von Zufällen. Wir machen die Erfahrung einer Nalini oder eines Hermanns nicht aufgrund von Zufällen. Unser Geist hat uns da reingebracht, das heißt unser Denken, der Manas, sodass wir in diesem Leben eine gewisse Anzahl von Lehrerfahrungen machen. Wir haben das alles selber initiiert durch unser Denken. Der Geist ist die größte Kraft, noch größer als die der Planeten, wird in den manchen Schriften gesagt, ist das, was du denkst. Wir wissen, dass Menschen in schwierigen Umständen manchmal sehr glücklich sein können, weil es ihnen gelungen ist, ihren Geist richtig auszurichten. Ich habe einmal ein Gedicht geschrieben. Wenn du so stark bist, wie du sagst, dann sage deinem Geist, was er in den nächsten 5 Minuten denken soll. Du wirst sehen, dass es sehr schwierig ist, den Geist zu beherrschen und zu kontrollieren. Wir können den Geist unmöglich die ganze Zeit kontrollieren, denn er ist sehr, sehr stark. Jeder weiß das aus seinem Traumleben. Und es scheint sehr oft so zu sein, dass je stärker wir uns bemühen, den Geist wirklich in eine Richtung zu bringen, desto stärker geht er in eine andere Richtung mit uns davon. Was jedoch möglich ist, ist, den Geist zu läutern, zu durchdringen mit spiritueller Kraft, sodass er sich anders ausrichtet, als wenn der Geist durchdrungen ist mit materiellen Wünschen. Und deswegen ist bei der Mantra-Meditation, geht es darum, den Geist auf das heilige Mantram zu richten, das Mantram zu erlauben, den Geist zu durchlichten oder zu durchfluten. Und wenn der Geist dann erleuchtet ist, wenn ihr so wollt, wird er sich ganz natürlich auf Gott ausrichten. Einmal wurde ein großer Heiliger gefragt, Prahlad Maharaj, wie ist dein Zustand der Heiligkeit zu erklären? Und seine Antwort war, mein Geist fühlt sich einfach angezogen zu Krishna, so wie ein Eisenstück sich angezogen fühlt zum Magneten. Es ist etwas, was ich überhaupt nicht kontrollieren kann. Der gereinigte Geist fühlt sich sofort angezogen zu Gott. Aber der ungereinigte Geist, der mit materiellen Eindrücken voll ist, wird sich angezogen fühlen zu Unreinheiten in dieser Welt, zu materiellen Dingen in dieser Welt. Einmal wurde mein spiritueller Meister gefragt, der Mantra-Meditation fällt es mir so schwierig, den Geist zu kontrollieren. Wisst ihr, was er da sagte? Nicht jetzt vom Stuhl fallen, das ist sehr schockierend. Was ist der Nutzen davon, den Geist zu kontrollieren? Du brauchst doch nur zu chanten und zu hören, das ist alles. Wo gibt's denn da die Frage des Geistes? Für ihn nicht, für uns aber schon. Unser Geist kann sich nicht an reine Dinge binden, wenn er selber unrein ist. Das ist ein Resonanzgesetz, gleich und gleich gesellt sich gern. In dem Workshop, den ich jetzt machen möchte mit euch, möchte ich euch ein paar, eigentlich im Wesentlichen 3 Übungen geben, die euch helfen werden, den Geist auszurichten. Und wenn der Geist ausgerichtet ist, wird er unglaubliche Kraft entwickeln. Unglaublich. Wenn der Geist sich wirklich auf eine Sache konzentrieren kann, mit ganzer Kraft, werdet ihr sehr, sehr effektiv in eurem Leben sein. Dann wird es euch möglich sein, da die Aufgaben anzupacken, die für eure Transformation nötig sind. Sonst wird das immer Theorie bleiben. Sonst werdet ihr von einem Seminar zum anderen gehen, tolle Sachen hören, inspiriert sein. Aber wenn ihr in die Situation kommt, wo etwas zu tun ist, werdet ihr nicht in der Lage dazu sein, weil euer Geist einfach nicht mitmacht, euer Denken nicht mitgeht, eure Wünsche nicht mitgeben, sondern sich sperrig dazwischen stellen. Und wenn der Geist sich einmal querstellt, kommt ihr nicht durch die Türen und die Pforten in eurem Leben, die zur Transformation durchschritten werden müssen. Nicht? Viele wissen das, glaube ich, hier. So, der Geist kann durch diese Übung, die wir machen werden, sehr fixiert werden und sehr ausgerichtet werden. Im Yoga macht man es so, um den Geist zu fixieren, schauen Yogis normalerweise auf eine Kerzenflamme und erlauben ihrem Geist nicht, auf irgendetwas anderes sich auszurichten. Und dann sind sie sehr, sehr machtvoll. Ich mache das in meinem Leben auch. Ich habe sehr oft sehr anstrengende Tage, wo ich nicht genug, also wo ich kaum schlafe. Was ich dann mache, ist etwas, was ich euch auch empfehlen möchte. Ich führe dann den ganzen Tag Gespräche und Interviews, Leute kommen von überall her, um mich zu sehen. Und dann sage ich manchmal als Entschuldigung, ich werde kurz einen Gentleman-Austritt pflegen und gehe dann hin. Was ich dann aber hinter verschlossener Tür mache, ist nicht das, was die Leute denken, sondern ich schaue einfach für eine Minute auf einen Punkt. Das ist ein altes ayurvedisches Mittel, ein ganz normaler Punkt. Und fixiere erst meine Augen und dann mein Geist durch die Augen auf den Punkt. Und nach einer gewissen Zeit kommt eine Beruhigung des Geistes und eine Konzentration. Licht, wenn es zerstreut ist, ist nicht sehr machtvoll. Wenn die Lichtstrahlen aber gesammelt werden in einem Laser, können sie, glaube ich, durch Granit hindurchkommen. Nicht? So, es gibt, glaube ich, diese, ich weiß zumindest, man bohrt deine Mutter mit Lasern schon, oder?
Also das nicht, aber sie nimmt Laser auch für irgendwas, aber nicht fürs Bohren.
Nicht fürs Bohren, aber das gibt es auch schon, dass feinstchirurgische Operationen vorgenommen wurden. Durch gebündeltes Licht. Was meint ihr, was möglich ist in eurem Leben durch gebündelte Gedankenkraft? Sehr viel. Der Geist ist sehr, sehr machtvoll. Krishna, so machtvoll. So, die Yogis machen eine sogenannte Traktata-Meditation. Es gab mal einen Yogi, der hatte einen Schüler, dem er die Kraft dieser Meditation ausdrücken wollte. Und er sagte zu dem Schüler, geh bitte in den Gerichtshof und finde dort einen unschuldig Verurteilten. Das ist in Indien sehr, sehr leicht, dass ungefähr 50% im Gefängnis. Da lässt sich ein reicher Mann, der was verbrochen wird, der tut irgendeinen Prügelknaben durch Bestechung ins Gefängnis stecken. Nicht? Finde also einen unschuldig Verurteilten. Gut, der Schüler kam zurück und hatte auch noch die Aufgabe zu sagen, wann über ihn Gericht gesessen werden würde. Und dann sagte der Yogi, gut, in 14 Tagen wird er vors Gericht geladen. Dann möchte ich dich jetzt bitten, ein Diktat zu nehmen. Ich werde dir diktieren, was der Richter in 14 Tagen für ein Urteil spricht. Schreib mit. Herr Kumar Sharma wurde unschuldig verurteilt. ist unschuldig, er wurde ins Gefängnis gesteckt, weil Herr Kulkarni nicht ins Gefängnis wollte. Und hat das Urteil diktiert, verbatim, also wörtlich. Mein Schüler schrieb also mit und sagte, hier ist ein Kommafehler. Weiß ich, sagte der Yogi, dass der Kommafehler wird aber im Urteil auch auftreten. Nicht? Und der diktierte ihm also alles hin. Der Schüler wurde dann gebeten, in 14 Tagen zum Gerichtssaal zu gehen und das Diktat, was er genommen hatte, zu vergleichen mit dem, was der Richter sprechen würde. Und tatsächlich, der Richter sprach in 14 Tagen genau das Urteil, was der Yogi vor 14 Tagen ihm diktiert hatte. Der Schüler kam zurück und sagte, wodurch ist das möglich? Was geht hier vor sich? Ganz einfach, sagte der Yogi, ich habe seine Gedanken beeinflusst. Aber wie hast du das gemacht? Sagte der Schüler. Durch eine einfache Übung, die Traktaka-Übung, die ich euch beibringen werde. Ich werde euch sagen, was ich euch beibringen werde, ist nicht die Gedanken anderer zu beeinflussen. Das ist etwas Schwarzes, hätte ich was gesagt. Oder also die violette Magie, ne? Wenn es nicht ganz schwarz ist. Das ist nicht, was wir hier lernen wollen in einem Transformationsseminar, wo es darum geht, das Ego abzubauen. Wir werden es lernen, unsere Gedanken zu fixieren auf das Chanten des Mantram. Das ist wichtig, damit das Mantram in uns seine Arbeit tun kann, nämlich unseren Geist durchleuchten kann. Letztendlich ist das Mantram, das Hare Krishna Mantra, was wir nehmen werden, nichts anderes als, dass hier die Gegenwart Gottes da ist, in Form von Klang, die Form Gottes. Und wir werden uns durch die göttliche Gegenwart durchleuchten und erfrischen lassen. Ich möchte zunächst einmal mit euch eine einfache Übung machen. Ich möchte ein anderes Mantra einleiten mit euch chanten. Das heilige Om. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, dass er dieses Mantra ist. Dieses Mantra ist ein sehr einfaches Mantra und ist sehr schnell effektiv, wenn es in einer Gruppe von Menschen gechantet wird. Wir werden versuchen, das Mantra richtig zu chanten. Ich bin oft bei Kongressen eingeladen, also nicht so, doch bin oft dabei und sehe, dass viele sehr gerne das Om chanten und bin sehr froh, aber sehe auch, dass sie das oft nicht ganz genau richtig machen. Das wäre eigentlich das sprachliche Symbol für das Om. In unserer Umschrift ist es, würde man es so machen. Nicht Om, sondern Aum mehr. So in dem Sinne. Wie euch das, wenn ihr es richtig chanten möchtet, könnt ihr euch das so vorstellen, als würdet ihr einen Kreis, einen Klangkreis bilden. Ich möchte es euch einmal vormachen. Ich mache jetzt mal, das ist nämlich nicht genau das Au, wie wir es haben. Ich habe es nur zum Anfang mal so gemacht, um das einzuleiten. Om. Es heißt, dass diese Schwingung des Ohms die Form dieser Welt hervorbringt. Herzlich willkommen. Spät kommen sie, aber sie kommen. Und zwar ist hier das Element Erde in diesem Schwung. Erde, dann Wasser, dieses Feuer. Erde, Wasser, Feuer. Luft. Und der Punkt steht für den Raum oder das Äther. Äther sagt. Wenn man sagt, am Anfang war das Wort, also das klingt so schön biblisch, oder am Anfang ist Nada Brahman, Brahman in der Form des Klanges, so sagen es die Vedas, so geht eben die ganze materielle Wirklichkeit eingefaltet in diesen Klang und wird dann dadurch, dass der Klang sich manifestiert von Gott, entfaltet. Und so kommt dann alles zustande. Yes. So, dieses Om ist in den Namen Gottes enthalten als Schwingung, Hare Krishna. Und wir werden das jetzt versuchen zu chanten. Nun will ich mal sehen, wer von euch benutzt eine solche Kette bereits? Aha. Dann würde ich sagen, habt ihr die jetzt dabei? Wollen wir denn eine, also diejenigen, die eine dabei haben, möchte ich bitten, kurz zu gehen. Das sollte ungefähr 2 Minuten dauern, also nicht, dass wir so lange auf euch warten möchten. Die, die eine benutzen, aber ihre nicht da haben, können sich von mir eine entleihen. Und die, wie bitte? Gerne. Und die, die noch keine benutzen, da würde ich sagen, das wird zu kompliziert, wenn ihr die jetzt nehmt. Oder wollt ihr trotzdem versuchen?
Gut.
Bitte. Ja. Gerne. Bitte. Toilettenputzer. Dieser Toilettenputzer hatte die Aufgabe, die Männerklos im Palast zu reinigen. Seine Frau sorgte für die hygienischen Anlagen im Inneren des Palastes, die von den Frauen des Palastes verwendet wurden. Nur eines Tages war seine Frau fieberkrank und konnte nicht arbeiten und bat ihren Mann, auch ihre Toiletten zu übernehmen. Der Mann tat das und da geschah etwas ganz, ganz Schwieriges. Am Abend saß er da und schaute wie starr auf die Wand. Seine Frau sagte, was ist denn mit dir? Auch nichts, sagte er und schaute in die andere Richtung. Irgendwas ist mit dir. Ach nichts, sagte er und schaute in die andere Richtung. Sie hielt ihm die Hand auf das Herz und merkte, wie ihre Hand von einer heißen Träne erhitzt wurde. Was ist? Sag mir endlich, was ist? Ach nichts, sagte er wieder. Dann sagte sie ihm, bitte, unser Liebe zu Gute oder wegen unserer Liebe, sag mir, was ist mit dir? Was war los? Was hast du im Inneren des Palastes erlebt? Ach, sagte er, ich habe die Prinzessin gesehen und bin hoffnungslos verliebt in sie. Und diese Beziehung kann ja nichts werden. Ich bin ein Toilettenputzer und sie ist eine zukünftige Königin. Deswegen bin ich ganz durch den Wind. Das sagt man in Norddeutschland. Deswegen bin ich also so. Ja, kann ich dir irgendwie helfen, sagte seine Frau. Eine sehr gute Frau. Ja, sagte der Mann, wenn ich einmal die Prinzessin sehen kann, Ich will ja gar nichts von ihr. Sie nur noch mal sehen. Ja, sagte die Frau, ich kann sie ja fragen. So, als sie wieder gesund war, putzte sie ihre Toilette und sah die Prinzessin und sagte folgendes, mein Mann möchte dich sehen. Ja, sagte die Prinzessin, das ist ja nicht besonders standesmäßig. Gibt es nicht eine Möglichkeit für den Mann, dich zu treffen? Nicht entsprechend des Palastprotokolls, sagte die Prinzessin. Aber es gibt eine Möglichkeit. Jeden Donnerstag gehe ich mit meinem Vater und meiner Mutter in den Tempel und wir geben den versammelten spirituellen Menschen ein Almosen. Dein Mann soll sich einfach zwischen die Mönche setzen und dann können wir zwei, drei Worte wechseln. Wenn der König und die Königin weitergegangen sind und die Almosen verteilt haben, bleibe ich noch ganz kurz da, spreche zwei, drei Worte, um ihm diese Last vom Herzen zu nehmen. Und dann geht es. Gut, sagte die Frau, bat ihren Mann, erzählte das ihrem Mann. Und ihr Mann zog sich das Gewand eines Sannyasi-Mönches an, so wie ich es auch habe, und setzte sich am Donnerstagmorgen schon rechtzeitig unter die Heiligen. Oder die anderen Mönche. So, die waren alle beschäftigt, damit ihre Mantren zu chanten und schauten irgendwann auf den Neuen. Warum chantet der nichts? Ist das vielleicht gar kein Echter? Er war ein normaler Toilettenputzer, der hatte nicht viel mit Mantren im Sinne. So, dann dachte er sich, well, jetzt muss ich irgendwas chanten. Also, der einzige Mantra, den er kannte, war Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sitaram. Und so fing er an, das immer wieder zu chanten. Raghupati Raghava. Und die anderen Mönche gucken ihn an, nicken. Tike. Tike heißt okay. Nicht? Nun, er wusste aus irgendeinem Grund, er musste sich fixieren darin, sonst bekam er nicht den Darshan von der Prinzessin. Konnte die Prinzessin nicht mit lustvollen Augen sehen und war also aus diesem Grunde unbedingt dazu verpflichtet, das Mantra richtig zu tun. Also zu chanten, dass die ihn nicht aufspürten, die anderen. Und vielleicht rauswerfen, weil er ihnen ja einen Teil des Almosens wahrscheinlich streitig machte. So, irgendwann, er ging so zur Morgendämmerung, es wird 5 Uhr morgens gewesen sein, dorthin. Irgendwann so um 10 Uhr kamen die Muschelhörner. Für meine müden Zuhörer nochmal. Und er wusste, jetzt kommt gleich die königliche Familie. Die Prinzessin kam, was hat man, muss wunderschön ausgesehen sein. Sie gab Almosen. Irgendwann erkannte sie den Toilettenputzer, wartete schnell, bis ihre Eltern weitergegangen waren und sagte, ich bin hier, wir können miteinander sprechen. Er war so am Chanten drin, Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sita Ram Sita Ram. Wir werden das morgen auch ordentlich chanten. Also, das war eine richtige transformative Erfahrung. Wie bei meiner Girlande. Das Mantra ist also sehr stark, wie ihr seht. Das habe ich jetzt echt nicht eingefädelt, dieses. Ach, und wer trennt sich schon von einer so super Gelande? Heilgeschnappt. Ein echt starkes Mantra, wie ich feststelle. Und es hatte also dieses Mantra. Haribol, das ist ein transformatives Seminar hier, das gehört anscheinend dazu. dieses Mantra hatte ihn so dermaßen verändert, dass er überhaupt nicht mehr mit seinen alten Wünschen und seinen alten Problemen beschäftigt war. So machtvoll war das, weil er es mit Konzentration gechantet hat. Aus vielleicht nicht den höchsten Motiven heraus, er wollte nicht rausgefeuert werden aus dem Tempel, aber er hatte es mit großer Konzentration gechantet und so hatte es eine Transformation im Herzen erreicht. So ist es auch mit jedem Mantra. Ihr müsst es einfach lernen, den Monkey Mind, sagt man in Indien, den Affengeist, also Affen springen immer hin und her, zu fixieren auf das Mantra. Und dazu werden wir die tolle Traktaka-Meditation nehmen. Wir werden zunächst einmal unsere Augen, wir werden zusammen das Mantra chanten und unsere Augen während der Zeit über diese Buchstaben des Mantras gleiten lassen. Einmal hat ein großer spiritueller Meister, Gurkeshwar Das Babaji, seinen Schülern gesagt, sie sollten beim Chanten auf nichts anderes schauen, als auf die Buchstaben des Mantras mit großer Konzentration. Und so würden sie erleben, dass das göttliche Paar Radha und Krishna in der Form daraus kommt. Erinnert euch an das Om und wie alles enthalten ist in dem Om. Nicht? Auch die Form. Nicht? So werden wir hier auch, Hare ist Radharani, Hara heißt, Hare ist die Anrufungsform von Hara. Hara ist ist Radharani oder man kann auch sagen, die göttliche Energie. Krishna ist der Energieursprung. Gott. So. Und Rama, das ist der dritte Name, ist ein Name Gottes, der die höchste Freude bedeutet. Ich weiß, dass unsere Brigitte schon einmal bei diesem Workshop dabei war, aber es ist je öfter, desto besser. Also das ist ja, da passiert ja etwas. Nicht? Also insofern wird es auch für dich sogar doppelt effektiv sein. In der guten alten Zeit hat man in Tempeln auf Gesteinsblöcke das Mantra eingechantet und hat sich dann beim Chanten darauf fixiert. Diese Gesteinsblöcke sind dann auch verehrt worden, zum Teil. Zum Beispiel, wie hieß der Bhagavad Acharya, hatte das gemacht. Und Virachandra, der Sohn Nityanandas. Die haben sich darauf fixiert. Und so werden wir das jetzt auch machen. Wir haben zwar keinen Gesteinsblock in diesem Augenblick. Wir haben nur eine Steinmetzerin unter uns. Vielleicht wird irgendwann ein solcher Gesteinsblock kommen. Und ja, ich möchte euch jetzt bitten, für den ersten Workshop, für die erste Übung heute mit mir zusammen zu chanten. Ich werde euch die Geschwindigkeit angeben, indem ich einmal alleine chante und dann werden wir zusammen chanten, wobei die einzige Übung ist, dass für jedes Wort, was wir sagen oder jeden Namen, den wir sagen, unsere ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist. Ihr werdet also richtig so schauen. Ich schaue mal auf einen Punkt da, dass sich keiner gestört fühlt. Und werde das so verfolgen. Ne? Ich werde, ihr braucht keine privaten Skrupel zu haben, ihr werdet ja niemanden anstarren jetzt. Ich werde diese Übung machen, indem ich auch darauf starre, sozusagen. Ich habe das bei mir aufgeschrieben. Also wenn ich so mache, heißt es, dass wir anfangen. Wenn ich so mache, heißt es, dass wir enden. Ist die Übung klar? Gut. Können die alle sehen? Vielleicht musst du hochkommen oder nach vorne. Genau. Gut. Das ist ja ein super Kissen, wirklich. Gut. Ja. Manche mögen das mit den Beats machen, andere, die Übung braucht hier nicht zu sein mit den Beats, nicht? Das ist euch klar, wir werden uns wirklich fixieren. Also, Hare Krishna, Hare Krishna, nein, ihr habt aber nicht zugehört, ihr habt euren Geist, am Anfang ist das immer so, noch nicht richtig konzentriert. Erst wenn ihr diese Zeichen hört, dann müsst ihr anfangen. Der Geist ist noch unkonzentriert, aber das kriegen wir schon hin, keine Sorge. Ich werde es euch also einmal angeben, die Geschwindigkeit, und dann machen wir es zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vielen herzlichen Dank. Jetzt, sehr oft ist es so, dass wir etwas sehen, aber nicht erkennen. Wir schauen einfach nur, es ist eine Muskelübung. Unser Geist jedoch ist trübe und nicht aktiv. Ich möchte euch jetzt bitten, das innere Sehen, das Sinn, Sehen mit dem Geist zu üben. Dieses Sehen findet zum Beispiel statt, wenn wir träumen und uns plötzlich in Szenen leben, die ganz besonderer Natur sind. Wir wandern durch eine liebenswerte Landschaft zum Beispiel oder erkennen liebe Leute wieder und so weiter. So, um innerlich etwas zu sehen, möchte ich euch zunächst einmal bitten, euch aufrecht hinzusetzen. Es ist ganz wichtig, dass eure Wirbelsäule gut ist. Es ist manchmal gut, sich nicht anzulehnen, weil dann die Wirbelsäule ein bisschen gerader ist. Und ich möchte euch bitten, wenn es euch angenehm ist, die Augen zu schließen. Ich werde euch jetzt verschiedene Stichwörter geben. Und ich möchte euch bitten, innere Bilder dabei kommen zu lassen oder, wenn sie nicht kommen, aufzubauen. Die Sonne an einem wolkenlosen Frühlingshimmel. Jetzt bitte versucht, die Sonne zu sehen am wolkenlosen Frühlingshimmel. Ein bewölkter Himmel. Ein einsamer Baum mit Blättern zur Sommerszeit auf einem Rapsfeld. Das sind diese gelben Blüten. Man müsste besser sagen, in einem Rapsfeld oder an der Seite eines Rapsfeldes. Ein bisschen schwierig, ich weiß. Ein Delfin, der aus der Adria springt und gleich wieder in ihr verschwindet. Ein Segelboot in größerer Entfernung. Herr Markus Schmieke, der mit großer Intensität und Nachdrücklichkeit einen Punkt aus der Astrologie präsentiert. Die Girlande fällt gerade vom Hals des Seminarsprechers von der Transformationsseminar. Ein vorüberziehender Zug. Eine Formation von Wildgänsen, die aus Deutschland in den Süden wegzieht zu Beginn des Winters. Ein leuchtender Blitz. Das Gesicht einer für uns liebenswerten Person. Bitte nicht schauen. Der Ausblick aus dem Fenster der Vedenakademie im Essensraum. Okay, damit sind wir ans Ende gekommen. Sind einige Bilder gekommen? Schon?
Alle.
Ich weiß, dass wir werden den Geist ja jetzt anfangen zu schulen. Und es wird dabei hoffentlich eine Transformation im Herzen eintreten, die von bleibender Wirkung ist. Jetzt, nach dieser Anstrengung, möchte ich euch bitten, nicht gleich auf Urlaub zu gehen. Wir werden ein bisschen uns bemühen, werden das ein transformatives Seminar. Es geht jetzt als nächstes darum, bitte setzt euch auf, wir gehen gleich in die nächste Übung. Setzt euch bitte wieder aufrecht hin. Es heißt, wenn man aufrecht sitzt, ist es einfacher, den Geist zu beherrschen. Wenn mein spiritueller Meister mit den Devotees gechantet hat, hat er immer gesagt, sit properly, setz dich richtig hin. Nicht? Weil der Geist wird gereinigt durch eine solche Haltung. Wenn man sich da so hin lümmelt, dann geht der Geist überall hin. So ist er schon mehr fixiert. Jetzt möchte ich euch bitten, euch kurz das Wort Hare anzuschauen auf diesem blauen wie soll man das, Untergrund. Mhm. Schaut es euch bitte genau an, das H, das A, das R und das E. Oh, jetzt kommt gerade dazu. Wenn ihr so weit seid, schließt bitte die Augen. Und begebt euch mental an einen Fluss. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses, oder besser gesagt, dem gegenüberliegenden Ufer des Flusses, sehen wir jetzt in großen Buchstaben das Hare. Seht bitte das H. Innerlich, ne? Die Augen sind bitte geschlossen. Seht bitte das A. Seht bitte das R. Und seht bitte das E. Damit es einfacher ist, stellen wir uns vor, eine große weiße Wand, die mit Papier überzogen ist, zu haben. Dort schreiben wir mit einem gut funktionierenden Filzstift Hare auf. Das H. Schon richtig groß und deutlich. Richtig groß, 30 cm. Manche lieben es in 70 cm, 1 Meter, also richtig groß. H, jetzt bitte das A, das R und das E. Jetzt versuchen wir ein bisschen nach hinten zu treten, um unser Werk zu begutachten und es als Ganzes zu sehen, also den ganzen Namen Hare. Wenn es für uns schwer ist, können wir ihn nochmal buchstabieren, aber wir versuchen innerlich, das zu uns zu sehen. Wir können auch einen ganz kleinen Mogeltrick anwenden, das heißt, unsere Augen ganz kurz öffnen, wenn wir wollen, und das Hare auf dem blauen Untergrund unserer Tafel sehen, also oder unser, wie sagt man das, unseres, ne, ihr wisst schon, was wir da angemacht haben. Mhm. Danke. Wir gehen wieder zurück an unser Ufer von unserem Fluss, schauen auf die gegenüberliegende Seite, wo wir jetzt versuchen wollen, innerlich Krishna zu sehen, das heißt, also das Wort Krishna, den Namen Krishnas. Bitte seht das K. Dann das R. Bitte seht das I. Das S. Wir wählen die englische Schreibweise. Das H, das N und das A. Jetzt wollen wir Krishna aufschreiben. Großbuchstaben K, R, I, S, H, N, A. Wir treten zurück und versuchen zu sehen. Krishna als Gesamtname, nicht nur Buchstaben für Buchstaben. Bitte arbeitet hart, fixiert euren Geist auf die Übung. Krishna. Wenn nichts kommt, könnt ihr auch den einfachen, ich will jetzt nicht Mogeltrick sagen, sondern einfach die Augen ganz kurz öffnen und ein inneres fotografisches Bild nochmal aufnehmen von dem Krishna-Buchstaben, wenn es euch hilft. Vielleicht hilft es euch ja gar nicht. Und weil wir dabei sind, gehen wir noch einmal ans Ufer des Flusses. Wir sehen auf die gegenüberliegende Flussseite oder besser das gegenüberliegende Flussufer und sehen den wunderschönen Namen Rama. Wenn wir können als Gesamtheit, aber wir buchstabieren ihn auch. R A M und A. Rama. Toll. Jetzt bitte auf ein weißes Stück Papier, was über eine hohe Wand gespannt ist, sodass wir ordentlich schreiben können, das den wunderschönen Namen Rama. Das R. Und so weiter. Malt es bitte mal ohne meine Hilfe. Versucht euren Geist wie ein Laser auf die Aufgabe zu konzentrieren. Sehr schön. Jetzt versuchen wir, den Namen in der Gesamtheit zu sehen. Rama, wie beim Lesen eines Buches, wo wir verschiedene Wörter lesen. Rama, danke. Gut, wenn wir soweit sind, können wir die Augen öffnen. Jetzt werden wir diese einfachen Visualisierungsübungen, die eigentlich dazu gedacht sind, unser inneres Sehen zu sehen, also zu schulen. Wir wollen nicht nur das Äußere sehen, also diesen Prozess der Sinnes, also dass wir Formen in unsere, wie nennt sich das, Retina, unsere Netzhaut produzieren, sondern wir wollen das Innere sehen. Das Sehen unseres Geistes schulen. Ne? Wenn wir jetzt so weit sind, möchte ich noch einmal euch aufrufen zu einer wunderschönen tiefen Visualisierungsübung. Setzt euch bitte noch einmal aufrecht hin. Bitte, wir werden das einige Male machen, damit wir wirklich das üben. Wenn ihr so weit seid, schließt die Augen bitte. Und jetzt möchte ich euch bitten, mit mir zusammen, wenn euer Signal kommt, ich werde nochmal für euch chanten, also dies wäre das Signal, was kommt. Ich werde aber vorher einmal vorstellen, bei jedem Namen, den wir chanten, den Namen zu sehen. Bei mir ist es so, als würde ein Neonlicht angehen, ohne jedoch dieses blendende Licht. Und da schauen wir dann drauf. Wenn nichts kommt bei uns, was also kein Problem ist, weil manche nicht so visualisierungsbegabt sind, kann man die kurz die Augen öffnen und dann sehen. Also ich sage jetzt einmal vor, und wenn euer Signal kommt, werden wir versuchen, bei jedem Namen, den wir chanten, das innerlich zu sehen. Also bei Hare sehen wir Hare, bei Krishna sehen wir Krishna, bei Hare, Hare, bei Krishna, Krishna, bei Krishna, Krishna, bei Krishna, Krishna, bei Hare Hare und bei Hare Hare. Also Hare Krishna, Hare Krishna. Ich muss ein bisschen langsamer machen, weil manche nicht so flink sind. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Danke. Ganz, wir werden gleich weitermachen, aber bitte erinnert euch daran, das zu erlauben, dass jeweils das Bild der Buchstaben in euch entsteht. Wenn kein Bild entsteht, ist es gut, einfach die Augen aufzumachen, zu sehen, wo bin ich denn gerade, und dann den nächsten Namen zu sehen und dann weiterzumachen. Also bitte noch einmal, auch wenn der Geist unwillig ist, richtet ihn aus, ihr werdet ein großes Ergebnis am Ende des Workshops haben. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dankeschön. Nachdem wir dies getan haben, möchten wir nicht nur, sagen wir mal, das innere Sehen trainieren, sondern auch das innere Rufen, die innere Stimme. Wenn man das Mantra, das Hare Krishna Mantra, richtig chanten will, ist es wichtig, innerlich auszurufen. Chaitanya Mahaprabhu, eine Inkarnation Krishnas, der vor 500 Jahren in Mayapur erschien, in dem Bereich habe ich mich gerade für 2 Wochen aufgehalten, der hat 8 Strophen verfasst, 8 Texte verfasst, in dem hieß es so, Ayi Ayi Nandatanu Yakinkarang Patitang mam vishame bhavam budo kripayata vapara pankaja stita dulisadrisham vichintaya. Oh mein Herr, ich bin in den Ozean des materiellen Daseins gefallen, Sangsara. Obwohl ich nichts mit dem Ozean zu tun habe, werfen mich doch die Wellen des materiellen Daseins hin und her. Nun sei bitte grundlos barmherzig zu mir und nehme mich wie eines deiner der Staubteilchen zu deinen Füßen und bring mich zu dir. Nicht? Das Chanten, das Mantra ist, das ist eine ganz wichtig, ein Ausruf oder eine Anrede vielleicht besser, an eine transzendentale Persönlichkeit. Und es ist wichtig, dass dieser Ruf mit einer inneren Haltung kommt, die so viel besagt wie, bitte nimm mich an. Das ist ganz wichtig. Diese innere Haltung muss da sein. Es ist ja nicht einfach nur ein mechanischer Vorgang, sondern eine persönliche Beziehung, die aufgebaut wird. Hier ist eines unserer Seminarteilnehmer in tiefe Samadhi versunken. Schon eine, du bist in tiefe Meditation versunken, so scheint es uns. So, für manche hat dieses Seminar eine durchaus entspannende Wirkung, was durchaus gewünscht ist. So, was wichtig ist, dass wir diese innere Haltung des Rufens suchen. Ich kann sehr viel mit diesem Bild anfangen, weil ich eigentlich fast genau zur gleichen Zeit, also vor genau einem Jahr, ein wirklich interessantes Erlebnis im Atlantischen Ozean hatte. Ich war ein Gast von Jayadev und bin nach einem angestrengten Tag von Seminaren und allem Möglichen zum Ozean runtergegangen, um ein erfrischendes Bad zu nehmen. Ich hatte eine Taucherbrille auf, um das noch ein bisschen zu enhancen, das Bad, und schwamm also mit raschen Bewegungen aus und stellte fest, dass es wie am Schnürchen klappte. Ich dachte, ich bin wie der Olympiasieger im Brustschwimmen Johnny Weissmüller so schnell. Also der war vor vielleicht 35 Jahren gut. Und dachte, irgendwie aufgrund meiner mönchischen Tätigkeiten bin ich höchstwahrscheinlich in größte Schwimmhöhen katapultiert worden. Als ich jedoch versuchte umzukehren, merkte ich, was der Grund meiner Geschwindigkeit war. Es war nämlich nicht ich, sondern der Atlantische Ozean. Es war eine Strömung, die mich rausholte. Ungefähr 50 deutsche Touristen sterben so im Jahr bei Teneriffa. Und ich versuchte also dann zurückzuschwimmen. Ich hatte so diese tolle tolle Taucherbrille auf und merkte dann aber, je mehr ich schwamm, oder vielleicht nicht proportionell zu meiner Bemühung, aber ich schwamm, aber wurde hoffnungslos weiter in den tiefen Ozean gesogen. Hoffnungslos. Also man merkt es, wenn man dann Vollgas gibt und trotzdem an Land verliert, dann fängt innerlich eine gewisse leichte und dann schwere Panik an. Ich merkte dann, dann kamen noch die Wogen dazu, ich wurde also wirklich rausgespült und die Wogen krachten über mir zusammen und drückten mich nach unten und dann erbrach ich mich auch noch ganz und gar unethisch, also unästhetisch im Ozean und dann wurde in mir so etwas wie Wut wach. Es ist interessant, ich schreibe ein Buch gerade, also schon seit einigen Jahren, Tod gibt es nicht, heißt das Buch. Und da weiß ich, dass die erste Reaktion von jemandem, der weiß, dass er sterben wird, ein sich auflehnen ist, ein sich wütendes Auflehnen. Ich wurde total wütend, hier ist der große Swami Satchinandan zwar, und ertrinkt wie ein ganz gewöhnlicher deutscher Tourist, der Bildzeitung liest, im Atlantischen Ozean. Also das war, ich hatte mir immer gewünscht, wenn ich mal sterbe, dann auf der heiligen Erde von Vrindavan, umgeben von Mönchen, die liebevolle Mantren chanten. Und hier bin ich im Atlantischen Ozean, im Erbrochenen. Und also das war wirklich hart. Und ich war nicht geneigt, das so ganz und gar ohne Protest zu akzeptieren. Aber dann merkte ich natürlich, dass das keinen Sinn hatte. Und dann fing in mir etwas an, sich loszurufen. Meine Seele. Ganz innerlich fing ich an zu beten und sagte, Krishna, ich habe dich mein ganzes also seit meinem 15. Lebensjahr verehrt. Ich möchte dich zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht bitten, dass du mir hilfst, denn du siehst meine Situation. Und ich möchte nur eins, dass du bei mir bist. Ich möchte nicht in Panik wie ein Bildzeitungsleser sterben, sondern im Krishna-Bewusstsein, im ruhigen, auf dich gerichteten Bewusstsein. Und dann kam aber noch der schwache Mensch durch und sagt, und wenn du denkst, dass es eine Möglichkeit gibt, dass ich hier rauskomme, dann müsstest du mir die Intelligenz geben, die zu erkennen und die Kraft, hier rauszukommen, denn ich habe keine Körperkraft mehr. In dem Augenblick hörte ich so schmunzeln, so eine Sache. Folgendes, du nimmst jetzt die, es werden bald gleich Wellen kommen, du nimmst jetzt die Wellen und solange wie du dich an der Welle halten kannst, bleibst du drauf und wenn du die Welle verlierst, also dich hinter sich lässt, dann lässt du dich wieder ohne zu kämpfen in den Atlantischen Ozean zurücksaugen und so wirst du zur Küste kommen. Und das tat ich dann. Ich schwamm, solange ich die Welle halten konnte und wurde dann wieder rausgesogen. Es war ein richtiges, interessantes Wellenspiel, könnte man sagen. Es ging also, ich habe ja jetzt hier so tolle Lehrmittel, wenn das die Künste ist, ging die Welle also 13 Meter zur Küste, 12 Meter ging der Sog zurück. 13, 12, 13, nur 9, weil man gerade über einem Cliff kam. 13, 14, hin und her, hin und her. Nach einiger Zeit war ich auf der Küste. Ich merkte in dieser Situation, dass in mir in dieser Zeit ein inneres Rufen da war. Der ganze Mensch rief, nicht mehr nur seine Lippen, sondern das Herz oder der Geist. Und darauf kommt es beim Mantra-Chanten an, dass unsere innere Stimme erweckt wird, dass wir eben innerlich mitchanten. Sankirtan heißt ganz und gar. Sang heißt alles. Kann auch gemeinsam heißen, dass wir ganz und gar chanten. So, jetzt möchte ich euch zu einer interessanten Übung einladen. Die ist richtig schön. Die wird die innere Stimme hoffentlich ein wenig freilegen. Ich möchte euch wieder bitten, euch aufrecht hinzusetzen. Möglichst ohne die Rückenlehne zu benutzen. Aber wenn ihr sie gerne benutzt, könnt ihr euch aufrecht so hinsetzen, dass ihr euch aufrecht so zurückpusht. Und dann hilft euch die Rückenlehne sogar noch. Das kann man auch machen. Wie es für euch das angenehmste ist. Ich möchte euch jetzt bitten, wenn ihr soweit seid, die Augen zu schließen. Und innerlich an eine Küste zu gehen. Es ist idealerweise eine Steilküste. Das heißt, hinter euch geht es steil bergauf. Ihr schaut nach vorne auf das Meer, was vor euch liegt. Geht auf den Abend zu, also es ist ein bisschen in die Abenddämmerung hinein und die Wogen sind aufgewühlt vom Meer. Ihr schaut nach links, keine Menschenseele auf dem Strand zu entdecken. Ihr schaut nach rechts. Auch keine Menschenseele am Strand zu entdecken. Nur ein paar aufgebrachte Möwen, die hin und her sind. Und ihr schaut wieder auf das Meer. Ihr seid alleine. Das Meer ist unruhig. Jetzt möchte ich euch bitten, innerlich zu rufen, die einzelnen Namen in dem Mantra. Nicht mit einer äußeren Stimme. Ich werde ein bisschen euch helfen, indem ich mit einer äußeren Stimme rufe. Und ich möchte euch bitten, mit mir zusammenzurufen. Das ist ein bestimmter Takt, den ich einschlagen werde. Und bei euch ist es aber so, dass sich eure Lippen nicht bewegt, nur eure innere Stimme bewegt sich. Gut, wir sind soweit. Bitte sagt mit mir oder ruft mit mir. Hare, 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 Hare. Bitte ruft lauter innerlich. Hare, Hare. Ich weiß, bei manchen ist das innere Rufen total überschüttet, weil wir nicht so intensiv leben. Aber ihr müsst den Durchbruch versuchen, wenigstens zu der inneren Stimme, die irgendwo begraben ist. Hare, Hare, Hare. Keiner hört euch. Es ist ein riesen Ozean vor euch und eine Steilküste hinter euch. Und seitlich auch niemand. Also lauter bitte. Wer nicht innerlich rufen kann, geht zugrunde in dieser Welt wohl. Hare, 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 Hare. Richtig laut klingt eure Stimme über das sturmgeschändete Wasser. Danke, unsere Augen bleiben geschlossen. Wir wiederholen das Gleiche noch einmal. Wir sehen auf das stürmige, tosende Wasser und rufen aus: Krishna, 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 Krishna. Und um diese ungewöhnliche, aber doch sehr spezielle Übung zum Ende zu bringen, rufen wir aus Rama. Schämt euch nicht auszurufen innerlich, es sind Namen Gottes und ihr seid seine Teile und die Stimmung oder die Haltung sollte sein, bitte nimm mich zu dir. Also, Rama, 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 Rama. Rama, 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 Rama. Super, bitte macht die Augen auf, wenn ihr soweit seid. Jetzt werden wir... Jetzt geht es zur Sache. Ich möchte euch bitten, jetzt gemeinsam in einer Stimme den Hare Krishna Mantra zu sagen und dabei innerlich zu versuchen auszurufen, ganz laut auszurufen oder flehentlich auszurufen, je nachdem wie ihr es könnt, die einzelnen Namen. Also es ist nicht nur ein Lippen-Chanten, sondern ein Herzens-Chanten. Versteht ihr die Idee? Nicht nur, dass die Lippen da sind, sondern das Herz auch. Gut. Bitte schließt die Augen wieder, das wird einfacher für uns sein. Und dann werde ich es euch einmal vorchanten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Wichtig ist dabei das innere Rufen, nicht? Nicht so sehr das äußere Rufen, sonst wird es hier sehr laut werden, sondern das innere Rufen. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, sorry, die sind so laut.
Vielen herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zur letzten Übung. Ich möchte euch vor dieser Übung gerne eine Tonbandkassette vorspielen und euch dann fragen, was ihr hört. Bitte hört genau zu, mit großer Aufmerksamkeit. Die ist ja jetzt einigermaßen geschult. Was habt ihr gehört? Das habt ihr gehört, ja. Was habt ihr noch andere Kommentare, bitte? Das innere Rufen. Die Stimme war abwesend. Prabhupada war es. Es war wie ein Kreis.
Es war wie ein Kreis, es war rund.
Es war rund. Interessant, ja. Ja, ja. Brigitte, was hast du gehört? Ja, sehr schön.
Wie?
Voll konzentriert. Das hörte man auch irgendwie raus. Was hast du gehört, Michael?
Den Mahamantra.
Ja, hat jemand noch die anderen Stimmen gehört?
Ja.
Ach, habt ihr? Ja? Manche hören das nämlich nicht. Hast du es gehört?
Ja.
Gut. Gut. Yes. Mhm. Ja, dann hast du später dann wahrgenommen. Ja, ja, so ist es sehr oft, dass wir später noch Dinge wahrnehmen. Ich möchte euch sehr gerne, nachdem der Schriezug vorbeigehuscht ist, also wenn immer ich hier bin, werde ich an meine Kindheit erinnern. Ich bin ja der Sohn vom Direktor der Deutschen Bundesbahn. Und bin also auf den Zugschienen groß geworden, also als Kind immer so gefahren, weil es ging ja nicht so schnell, Direktor zu werden. Da musste man sich hochdirektoren. Yes, sag nochmal, Arike, zeig bitte nochmal. Merkt ihr die Chanten alle zusammen, wie wir das aufmachen? Ne?
Yes.
Krishna, 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 Krishna.
When you do this, you have to put it first loud, lies, soft, and then put it out. So, nachdem ich euch das vorgespielt habe, es geht mir darum, euch zu zeigen, hier ist einer, ein großer Heiliger, der chantet, der richtig nach Krishna ruft und in dessen Stimme man auch spürt, da ist eine Ergriffenheit da, eine Wahrnehmung Gottes. Das ist nicht einfach eine tote Lippenstimme, sondern eine Stimme, die vom Herzen getragen wird. So ist es wichtig, wenn wir chanten, dass wir mit dem Geist chanten, mit unserem Herzen. Deswegen haben wir diese Übung gemacht, dass wir nicht eben nur die äußere Stimme, das äußere Sehen üben, sondern die innere Stimme und das innere Sehen üben. Wir wollen jetzt eine weitere Übung machen, die relativ einfach ist. Wir wollen nur hören. Wir haben das Sehen des Mantras geübt, wir haben das Hören des Mantras, das Rufen des Mantras geübt, also das innere Sprechen geübt. Jetzt wollen wir das innere Hören üben. Ich möchte euch nochmal unser Ausgangszitat vorlesen. Was ist der Nutzen davon, den Geist zu kontrollieren? Das sind Prabhupads Worte. Du brauchst ja nur zu chanten und zu hören. Das ist schon alles. Wo ist überhaupt die Frage vom Geist? What is the question of the mind? In English, so. What is the use of controlling the mind? You have to chant and hear, that's all. What is the question of the mind? So, ich möchte euch jetzt bitten, nur, wir chanten und wir hören nur. Unsere Aufmerksamkeit ist also diesmal ganz und gar konzentriert auf den Vorgang des Hörens. Ne? Dazu möchte ich euch bitten, euch nochmal gut hinzusetzen. Wir werden jetzt alle anderen Übungen vergessen und einfach nur hören. Ihr könnt euch das so vorstellen, als seid ihr in einem Nektar-Ozean sozusagen am Schwimmen, in dem ihr taucht. Und in dem das Wasser ist Klang, in einem Ozean aus Klang seid ihr. Wir haben hier auch eine schöne repräsentative Gruppe, die einen schönen, vollen Klang erzeugen kann. Ich möchte euch bitten, bei eurem Signal dann anzufangen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Nur zuhören, nicht? Also nur den Geist aufs Hören, den Vorgang des Hörens ausrichten. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dankeschön. Wir werden jetzt noch eine letzte Übung machen und dann werde ich euch zu eurem wohlverdienten Abendessen entlassen. Entlassen ist nicht das Wort. Ermutigen, euer Abendessen zu nehmen. Wir werden jetzt Folgendes tun. Wir werden jetzt die Härteübung machen. Das heißt, wir werden jeder für uns in seiner oder ihrer, ihm oder ihr eigenen Geschwindigkeit chanten. Wir haben ja alle unsere eigene Geschwindigkeit beim Chanten, genau wie wir unseren eigenen Daumenabdruck oder Fingerabdruck haben, unsere ganz individuelle Geschwindigkeit und Art. Wir werden also durcheinander chanten, nicht in einer Stimme, und versuchen uns, wie wir es im Tempel machen, wie Mönche es im Tempel seit unvordenklicher Zeit gemacht haben, uns nur auf unseren Sound zu fixieren, auf unseren Klang zu fixieren. Ihr werdet sehen, am Anfang dieser Übung werdet ihr euch fühlen wie Menschen, die im freien Flug von einer hohen Klippe in Richtung Meer stürzen. Wie beim Mölln oder wo wir waren. Weißt du noch, diese weiße Klippe in Dänemark? Ihr werdet zu diesem Zeitpunkt euch bitte bemühen, eines der Übungen, die ihr gelernt habt, anzuwenden. Die erste war eine Visualisierungsübung, dass wir also visualisiere. Nicht? Wir sehen also, dass wir sehen das Mantra entweder äußerlich und noch besser innerlich. Das ist, kommt immer auf das Innerliche drauf an. Das ist viel wichtiger als das Äußere. Ich glaube, das merkt man, wenn man dieses, diesen Workshop miterlebt. Die zweite Übung war das innere, diese innere, also wir müssen das nennen, das innere Visualisieren. Inneres visualisieren. Inneres. Was war das zweite? Danke. Rufen. Und das dritte? Danke. Inneres Hören. Was immer euch hilft, könnt ihr anwenden, oder mal die Technik, mal jene Technik. Es ist wichtig, dass ihr jetzt allein schwimmt. Wir sind jetzt vorhin im, wie Vögel, die zusammen, wie nennt man das? Information fliegen. Dankeschön. Endlich mal eine, die die deutsche Sprache präzise beherrscht. Wir haben Kraft voneinander genommen durch die Gemeinschaft, wie diese Vögel, die in der Formation fliegen. Jetzt werden wir versuchen, alleine zu fliegen. Wir werden noch den Zug abwarten und dann wenden wir es an. Und bitte am Anfang nicht schockiert sein. Ich warne euch schon vor, es wird ein bisschen schwierig sein, weil ihr im Grunde genommen aus einem Habitus, aus einer Angewohnheit, wir haben jetzt es geübt, zusammen zu chanten, in eine andere geht. Mhm. Ja, das, was immer funktioniert, ausprobieren. Oder anwenden. Was immer. Ich würde euch empfehlen, alle drei mal durchzugehen, sodass ihr nochmal das aufarbeitet. Ja? Nochmal, ihr werdet Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.